Podcast. Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Hildegard von Bingen war eine deutsche Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende natur- und heilkundige Universalgelehrte. Sie ist eine der bedeutendsten Frauen des Mittelalters und dies deshalb, weil sie in übernatürlichen Erfahrungen, in Gesichten, wie sie es nennt, wichtige Teile der Glaubenslehre der katholischen Kirche erfahren und später aufgeschrieben hat. Die Theologin und Caritaswissenschaftlerin Frau Marion Balling befasste sich intensiv mit dem Leben der heiligen Hildegard und ist sozusagen eine Hildegard-Expertin. Marion Balling arbeitet unter anderem auch als Beraterin bei der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind, welche Frauen oder Familien, die durch eine Schwangerschaft in Not geraten sind, unterstützt. Frau Balling stellt uns heute die einzigartigen Schauungen der betenden Theologin Hildegard vor. Sie referiert über die heilige Hildegard von Bingen und die Eucharistie. Und heute im zweiten Teil der zweiteiligen Beitragsreihe. So begrüße ich Sie, Frau Marion Balling, ganz herzlich. Frau Balling, wie sind Sie auf die heilige Hildegard gestoßen?
Ich habe einmal einen Vortrag gehört über Hildegard von Bingen. Das war, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, das Studium der Theologie. Und das hat mich fasziniert, wie tief sie eigentlich die Glaubenslehre der Heiligen Kirche darlegt. Und so habe ich mehr und mehr von ihr studiert. Das war eine große Hilfe für mich nach dem Studium.
Nun sind wir gespannt, Frau Balling, auf Ihre Gedanken zur heiligen Hildegard von Bingen und die Eucharistie.
Heute betrachten wir vor allem die Bildtafeln 15 und 16 aus der Schau 2, 6. Es sind die Bildtafel, die Lebensspeise, sowie die Tafel, das Opfer Christi und der Kirche. Beide haben die heilige Eucharistie zum Thema. Wir hatten gehört, dass Gott den Teufel, dessen Sünde ja wirklich die Hochmut ist, nicht durch Hochmut, nicht durch seine eigentliche Kraft, also Gott ist ja omnipotent, allmächtig, ja, ist Gott. Aber Gott wollte das nicht ausspielen, sondern er wollte den Teufel durch die Demut überwinden. Hildegard sagt, dem Werk der Bosheit setzte Gott die höchste Güte entgegen. Er sandte seinen Sohn. Das Blut, das seinem Leib entströmte, wurde im Himmel sichtbar. Und jetzt kommt es, Hildegard, wörtlich, das Blut flehte um die Rettung der Seelen. Das Blut wurde im Himmel sichtbar und flehte um die Rettung der Seelen. Das Blut Christi, das kostbare Blut Christi. Denn er, Christus, der selber das Leben ist, opferte sich zur Erlösung des Menschengeschlechtes im Todesleiden auf dem Altar des Kreuzes. Hildegard weiter. Als er, das unschuldige Lamm, am Kreuz erhöht worden war, als aus der Seitenwunde des Herrn das Blut floss, wurde die Erlösung der Seelen geboren. Die Herrlichkeit, deren der Teufel und seine Anhänger verlustig gegangen waren, wurde Erbteil des Menschen. Also diese große Schönheit, die der Luzifer hatte, wurde wieder das Erbe des Menschen, also diese große Erhabenheit, die Schönheit, diese hohe Intelligenz, Schönheit, diese Fähigkeit, bekam der Mensch zurück. Ja? Aber mehr als das, die Erlösung bewirkte mehr als den ursprünglichen Stand. Also weiter nochmal Hildegard. Der Sohn entriss der Hölle die Beute und führte die gläubigen Seelen zum Himmel. Im Moment des Todes also, als die Lanze Christi Seite durchdringt, strömen Blut und Wasser heraus und das Blut tritt für uns ein vor dem Thron Gottes. Nur das Blut Gottes selbst, also Christi, des Gottmenschen, vermochte zu erlösen. Das Zweite, was geschieht, als die Seitenwunde geöffnet wurde. Die Kirche erscheint. Die Kirche erscheint überströmt vom mächtig sprudelnden Blute der Seidenwunde und wird durch den Willen des himmlischen Vaters, dem Sohne Gottes, selig vermählt. Wie die Braut sich dem Bräutigam hingibt, so ist die Kirche dem Sohne Gottes im Dienste der Demut und Liebe vereint. Also das Zweite, was das Sterben erwirkt, unsere Erlösung, Sterben Christi, erwirkt aber auch die Kirche. Das sagen auch die Kirchenväter schon, dass die Kirche der Seitenwunde Christi entspringt. Das können wir bei den Kirchenvätern nachlesen. Und die Kirche empfängt von ihrem Bräutigam die Kraft zur Wiedergeburt aus dem Geist und dem Wasser zur Erlösung der Seelen. Also die Kirche empfängt es, also wie die Braut empfängt, ja, die Kraft zur Wiedergeburt aus dem Geist und dem Wasser. Sie gebiert ihm neue Kinder, so beschreibt Hildegard das. Die Kirche geleitet dann die Kinder durch das ganze Leben hindurch mit den Sakramenten bis zur himmlischen Heimat. Die Kirche wird Christus gegeben, damit sie im Brautsein zur Wiederherstellung des Volkes Gottes, wie bereits gesagt. Das ist dann in dem Moment, wo die Seidenwunde geöffnet wird. Die Kirchenväter beschrieben dies. Auch das Zweite Vatikanische Konzil betont in der Konstitution über die Kirche, ich zitiere jetzt das Vatikanum II, die Kirche ist in Christus das Sakrament. Die Kirche ist Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung des Menschen mit Gott und für die Einheit der ganzen Menschheit. Also die Kirche ist das Werkzeug und sie ist das Zeichen dafür. Also sie ist das Ursakrament. Die Kirche, sagt Hildegard, empfängt alles, was sie hat. Alles, was sie hat und was sie wirkt. Was sie ist, was sie hat, was sie wirkt, empfängt sie von ihrem Bräutigam. Und sie vergleicht es tatsächlich mit der Hingabe der Braut. Wie sich die Braut dem Bräutigam hingibt und von ihm im Bunde der Liebe die Gabe der Fruchtbarkeit empfängt, so ist die Kirche dem Sohne Gottes vereint. Ich sage es nochmal, so wie die Kirche sich dem Bräutigam hingibt und von ihm im Bunde der Liebe die Gabe der Fruchtbarkeit empfängt, so ist die Kirche dem Sohne Gottes vereint. Die Kirche empfängt von Christus die Kraft zur Wiedergeburt aus dem Geiste und dem Wasser, zur Erlösung der Seelen und zur Wiederherstellung des Lebens. Sie, die Kirche, führt ihre Kinder, also ihre Kinder, die durch die Taufe ihre Kinder geworden sind, in das ihnen zustehende Erbe. Das ihnen zustehende Erbe, Paulus drückt es immer wieder aus, ihr seid Erben des Reiches, ihr seid Tischgenossen der Heiligen, ja, sind wir durch die Taufe. Und die Kirche begleitet ihre Kinder durch die Sakramente an allen Lebensphasen bis hin zur himmlischen Heimat. Das ist das Zweite, was der Seidenwunde Christi am Kreuze entströmt. Das Erste, die Erlösung der Seelen. Das Zweite, das Geschenk der Kirche. Und das Dritte, was der Seitenwunde Christi entspringt, die überaus kostbare Brautgabe der heiligen Eucharistie. Bei der Vermählung, zur Vermählung von Christus und der Kirche, erhält die Kirche sein heiliges Fleisch und Blut im Sakrament. Das ist die Brautgabe Christus an die Kirche. Ich zitiere Hildegard. Ganz überströmt von dem Blute der Seidenwunde wurde die Kirche durch den Willen des Vaters, dem Sohne Gottes, selig vermählt. Ich sage es nochmal. Ganz überströmt von dem Blut der Seidenwunde wurde die Kirche durch den Willen des Vaters, dem Sohne Gottes, selig vermählt. Und sie, die Kirche, empfängt als kostbare Hochzeitsgabe sein heiliges Fleisch und Blut. Das heißt also, gerade die Eucharistie ist das Sakrament unserer Erlösung. So ist es auch, dass sich im Sakrament der Eucharistie oder im Opfer, im heiligen Opfer, Also die Eucharistie ist ja sowohl Opfer als auch Sakrament. Im heiligen Opfer der Eucharistie vollzieht sich das ganze Werk unserer Erlösung. So sagt es das Zweite Vatikanische Konzil in Sacrosanctum Concilium. Das Trienter Konzil, ich zitiere das Trienter Konzil, die Opfergabe ist ein und dieselbe. Derselbe, der sich damals am Kreuze opferte, opfert sich jetzt durch den Dienst des Priesters. Allein die Weise des Opfers ist verschieden. Im heiligen Messopfer ist die unblutige Darbringung des Opfers. Das Opfer Christi wird nicht wiederholt, aber es ist eine Vergegenwärtigung. Ja? Also nicht Wiederholung, sondern eine Anamnesis, also Vergegenwärtigung. Wir sind quasi wieder bei. Das ist auch etwas, was die Kirchenväter schon betont haben. Johannes Chrysostomus zum Beispiel. Wir opfern immer das gleiche Lamm und nicht heute das eine und morgen ein anderes, sondern immer dasselbe. Aus diesem Grunde ist das Opfer immer eines. Auch heute bringen wir jenes Opferlamm dar, das damals geopfert worden ist und das sich niemals verzehren wird. Also bis in Ewigkeit, solange es Messopfer dargebracht wird, es ist die Vergegenwärtigung des Opfertodes Christi, des Leidens und Sterbens Christi und der Auferstehung.
Die Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin Frau Marion Balling referiert über die heilige Hildegard von Bingen und die Eucharistie. Und heute im zweiten Teil der zweiteiligen Beitragsreihe. Viel Freude und geistlichen Gewinn mit der heiligen Hildegard von Bingen.
Ja. Ich zitiere jetzt weiter. Das sind große Zeitsprünge, ich weiß, Johannes Chrysostomus, natürlich Kirchenväter. Jetzt Zitat aus Sacrosanctum Concilium, Vatikanum II. Wobei man sagen muss, Vatikanum II, die Texte des Vatikanums II haben vielfach die Kirchenväter auch zitiert. Ja. Ich zitiere jetzt Sacrosanctum Concilium. In diesem Mysterium, in seinem Opfer, hat er durch sein Sterben unseren Tod vernichtet und durch sein Auferstehen das Leben neu geschaffen. Es ist ein Geheimnis, Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens. So heißt es ja bei jeder heiligen Wandlung. Und genau dies schaute Hildegard von Bingen und hat es festgehalten, also zeichnerisch festhalten lassen in der Bildtafel 15, das Opfer Christi und der Kirche. Ich zitiere Hildegard weiter. Nun erschien eine Art Altar, zu dem sie, die weibliche Gestalt, also die Kirche, häufig hinzutrat. Immer wieder schaute sie, also die weibliche Gestalt, die Kirche, immer wieder schaute die Kirche mit tiefer Ehrfurcht auf ihre Brautgabe. Und sie, die Kirche, zeigte sie in Demut dem himmlischen Vater und seinen Engeln. Also sie zeigte sie immer wieder in Demut dem himmlischen Vater und seinen Engeln. Also die Kirche und Christus bringen das Opfer, den Vater, immer wieder dar. Beziehungsweise haben Anteil, es ist eine Vergegenwärtigung. Denn der eingeborene Sohn Gottes reicht den Gläubigen in verborgen leuchtender Herrlichkeit sein Fleisch und sein Blut, auf dass sie, die Gläubigen, durch ihn das Leben besitzen. Die Eucharistie ist also die Brautgabe, damit wir, die Getauften, die Gläubigen, das Leben besitzen. Das lässt uns sicher denken an die Worte aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 6, wo Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank, sagt Christus selbst im Johannesevangelium. Und Sie erinnern sich vielleicht, wie damals schon, als Jesus Christus diese Worte sagte, ein ungeheurer Widerspruch entstand, ein Tumult regelrecht. Evangelist Johannes schilderte, da stritten sie untereinander, viele, viele gingen weg. Sie konnten es nicht ertragen, diese Worte. Und es gingen so viele weg, Jesus sagte sogar seinen Jünger, wollt auch ihr gehen. Ja? Also es war gewaltig, schon zu Lebzeiten löste es gewaltigen Widerstand und Widerspruch aus. Und so müssen wir uns nicht wundern, wenn das bis heute so geblieben ist. Der realen Präsenz Jesu Christi in der heiligen Eucharistie wurde und wird widersprochen. Bis heute. Ich denke, wir erleben das in der Kirche heute. Das haben aber auch die Reformatoren getan. Also die reale Präsenz Jesu Christi in der heiligen Eucharistie wurde und wird bestritten von den allermeisten Reformatoren. Ja, dabei ist die Lehre der katholischen Kirche zur heiligen Eucharistie sehr klar. Ich zitiere wieder das Konzil von Trient, 13. Sitzung, Dekret über die heilige Eucharistie, über das Sakrament der Eucharistie, Kapitel 4. Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinn. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinn Wesensverwandlung genannt. Also das Wort heißt Transsubstantiation, das kennen Sie bestimmt. Also das heißt also, dass Brot und Wein der Substanz nach, dem Wesen nach, unabhängig von unserem Denken und unserer Erkenntnis, unserer Sicht, unserem Erkennen, nach der Konsekration zu bestehen aufgehört haben, sodass nunmehr der anbetungswürdige Leib und das anbetungswürdige Blut unseres Herrn vor uns gegenwärtig sind, unter den sakramentalen Gestalten von Brot und Wein. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Auffassung anstößig war und anstößig ist. Der Grund dafür, oder ich versuche einen Grund zu nennen, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat in seinen Erdentagen zu uns gesprochen von übernatürlichen Dingen. Er sprach zu uns, er sprach zu den Seinen über übernatürliche Dinge, die aber mit den natürlichen Kräften des Menschen, mit unserem natürlichen Verstand nicht mehr zu begreifen sind. Der Glaube begreift das Geheimnis. Der natürliche Verstand begreift dieses Geheimnis nicht. Aber der Glaube begreift dieses Geheimnis, ja. Deshalb wird eben, wie gesagt, bei jeder Wandlung gesprochen, Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens. Wir glauben Jesus Christus, weil wir ihm Glauben schenken können. Er ist die Wahrheit, die nicht trügen kann. Das sagt Thomas von Aquin in dem berühmten Hymnus Ad Oro Te Devote. Gottheit tief verborgen wurde es übersetzt. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft hier. Die liturgischen Texte, die Thomas von Aquin von Leichnamsfest geschrieben hat, sind sehr hilfreich, wenn Sie einmal Zeit haben, diese liturgischen Texte einmal zu lesen, die Fronleichnam-Sequenz oder die anderen liturgischen Texte von Thomas von Aquin.
Die heilige Hildegard von Bingen und die Eucharistie, das ist das heutige Thema mit Frau Marion Balling.
Auch Hildegard von Bingen kann uns helfen, unseren Glauben an die reale Gegenwart Christi im Allerheiligsten Sakrament zu vertiefen und zu unterstützen. Ich zitiere Hildegard. Sie beschreibt, wie gesagt, in Skivias. Als nun der Priester mit den heiligen Gewändern bekleidet, zur Feier der göttlichen Geheimnisse an den Altar herantrat, kam plötzlich heller Lichtglanz vom Himmel. Engel stiegen herab und umstehen den Altar. Licht umflutet den Altar. Das blieb so, bis sich nach Vollendung des heiligen Opfers der Priester wieder entfernte, also bis zum Ende der Messe. Zitat Ende. Bei jeder Messfeier, so Hildegard, sobald der Priester den Raum betritt, öffnet sich der Himmel. Engel steigen herab. Ich zitiere Hildegard weiter. Die Braut meines Sohnes, also die Kirche, opfert nun durch die Hand des Priesters Brot und Wein. Dann weiter, Hildegard, ich überspringe ein Stück. Wenn der Priester den Lobpreis des allmächtigen Gottes sang, das Sanctus, begann das unaussprechliche Mysterium. Also das Sanctus ist dreimal heilig. Dann begann das unaussprechliche Mysterium. Der Himmel öffnete sich. Ein feuriges Blitzen von unbeschreiblich lichter Klarheit fiel auf die Opfergaben nieder und durchströmte sie ganz mit seiner Herrlichkeit. Gleich wie die Sonne den Gegenstand, den sie bestrahlt, mit ihrem Lichte durchdringt. Zitat Ende. Also das ist jetzt ein übernatürliches Geschehen, das Hildegard beschreibt oder auch geschaut hat. Eigentlich kann nur still sein und staunen. Ich möchte Hildegard weiter zitieren. Der blitzende Schein trug die Opfergabe in unsichtbare Höhen bis in das Innerste des Himmels empor und ließ sie wieder auf den Altar hernieder, ähnlich wie ein Mensch beim Atmen die Luft einzieht und sie wieder ausatmet. Ich zitiere noch einmal. Der blitzende Schein trug die Opfergabe in unsichtbare Höhen bis in das Innerste des Himmels empor und ließ sie wieder auf den Altar hernieder, ähnlich wie ein Mensch beim Atmen die Luft einzieht und sie wieder aushaucht. Zitat Ende, ich überspringe ein Stück und zitiere weiter Hildegard. Obgleich nun die Opfergaben für das Auge des Menschen noch das Aussehen von Brot und Wein hatten, waren sie doch in wahres Fleisch und Blut umgewandelt. Zitat Ende. Und an einer anderen Stelle, kurz später, Hildegard weiter, Zitat wörtlich, das blinde Auge des Menschen kann Gott nicht vollkommen schauen. Es vermag auch diese Geheimnisse nicht mit körperlichem Blick zu durchdringen. Der Mensch erblickt wohl Brot und Wein, aber den unter den Gestalten Verborgenen schaut er nicht. Christus erklärt, die Herrlichkeit, die die Opfergaben umstrahlt, das ist die gleiche Herrlichkeit, die Christus von den Toten auferweckte. Sie hat es geschaut, dieses Licht, dieses Strahlen, diese Herrlichkeit eigentlich, richtig gesagt, die die Opfergaben umstrahlt, ist die gleiche Herrlichkeit, die Christus von den Toten auferweckte. Wörtlich sagt Hildegard, ich zitiere, die Herrlichkeit, die über dem im Grabe ruhenden Leibe des Erlösers schwebte und ihn vom Schlaf des Todes erweckte, leuchtet auch über dem Sakrament des Leibes und Blutes meines Eingeborenen. Zitat Ende. Hildegard führt dann weiter aus, wie Christus in der Eucharistie verhüllt ist, so wie seine Gottheit auch verhüllt war, als er auf Erden weilte. Also Christus kann seine Gottheit gar nicht uns sehen lassen. Wir würden es gar nicht sehen können, wir würden es nicht ertragen. Die Gottheit ist so gewaltig. Also Mose wurde von Gott gesagt, er kann ihn nicht anschauen, denn kein Mensch, kein Sterblicher kann Gott anschauen und am Leben bleiben. Die Gottheit Christi können wir nicht sehen, sie ist zu gewaltig. Deshalb ist auch die Eucharistie Verhüllung, also die Gottheit ist für unser Auge verhüllt dort, so wie auch die Gottheit verhüllt war, als Christus auf Erden weilte. Hören wir weiter, was Hildegard noch im Folgenden geschaut hat zur Messfeier. Als der Priester das Lied Agnus Dei qui tollis peccata mundi anstimmte, also Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, und sich zur Empfang der heiligen Kommunion anschickte, zog sich das feurige Blitzen zurück. Der Himmel schloss sich, doch hörte ich aus seinem Inneren eine Stimme: Esset und trinket den Leib und das Blut meines Sohnes, auf dass die Sünde Evas getilgt werde und ihr in euer rechtmäßiges Erbe eingeht. Ja, es ist Zitat Ende, aber noch genau einmal das, was auch Jesus im Johannesevangelium sagte, Johannes Kapitel 6, da sagte Jesus: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Ja, ja, Christus, der das Leben ist, schenkt uns durch die Eucharistie von seinem Leben, vom ewigen Leben, schon jetzt in dieser Zeit. Hildegard weiter, ich zitiere: So gebe ich dir auch das Fleisch meines Sohnes zu essen und sein Blut zu trinken, und ich tue dies aus eigenster Macht, ohne dass du, o Mensch, dieses Geheimnis durchschaust. Zitat Ende. Hildegard betont die Wichtigkeit, die Kommunion, dieses ungeheure Geheimnis, dieses ungeheure Geschenk würdig zu empfangen. Hildegard drängt: Wer die Reinheit der Seele durch schwere Sünde eingebüßt hat, soll durch reuliches Bekenntnis vor dem Stellvertreter des Sohnes Gottes zu neuem Leben aufstehen, bevor er sich dem heiligsten Sakramente naht. Zitat Ende. Ich nenne hier noch einmal die Voraussetzung, die die Kirche nennt für den würdigen und gültigen Kommunionempfang. Katechismus der katholischen Kirche, 1387, die eucharistische Nüchternheit, dann den Gnadenstand, das ist Katechismus der katholischen Kirche, 1457, also der Gnadenstand: Wir dürfen nicht von einer schweren Sünde betroffen sein, sonst essen und trinken wir uns das Gericht, das sagt Paulus im Korintherbrief. Dann, also das erste war die eucharistische Nüchternheit, der Gnadenstand, frei von schwerer Sünde. Drittens die volle kirchliche Gemeinschaft. Also Interkommunion ist etwas, was nicht geht. Ja? Es braucht die volle Gemeinschaft zur katholischen Kirche. Und das vierte, die rechte, fromme Gesinnung. Das heißt, den Glauben an das, was wir empfangen. Ja? Die Gläubigen sollen in tiefer Andacht den empfangen, der für sie gelitten und den zeitlichen Tod auf sich genommen hat, damit in ihnen die Makel getilgt werden, mit der die Stammeltern die ganze Welt befleckt haben. Hildegard vergleicht Christus mit dem Bräutigam im Hohen Lied. Christus übergab den Menschen zu ihrer Heiligung seinen Leib als Speise und sein Blut als Trank, wie der Bräutigam im Hohen Lied zu seinen Freunden spricht: Esst, Freunde, und trinkt und berauscht euch, Geliebte. Esst im Glauben, ihr, die ihr durch die heilige Taufe meine Freunde geworden seid. Dann werdet ihr durchströmt von dem Blute, das für euch geflossen ist. Also ihr werdet durchströmt von dem Blute, vom heiligen Blute Christi, das für euch geflossen ist. Enthaltet euch mit glühendem Eifer der fleischlichen Begierden, und ich werde herrliche Tugenden in euch erwecken, die mein Wohlgefallen auf euch herabziehen. Dann, sagt Hildegard, betonte die himmlische Stimme noch einmal, dass Seele und Leib derjenigen, die dieses Brot würdig genießen, mit himmlischem Lichte übergossen werden, wodurch die Makel der Sünde verschwinden. Zitat Ende. Und sie sagt auch noch einmal: Derjenige, der den ersten Menschen aus dem Lehm der Erde geschaffen hat, dem ist auch dieses Geheimnis möglich. Zitat Hildegard Ende. Und ich möchte schließen, so wie Hildegard alle Kapitel in dem Werk Scivias schließt. Vielleicht ertönt es erstmal fremd, aber so schließt sie tatsächlich die Kapitel. Wer wachenden Auges sieht und gespannten Ohres hört, der reiche diesen geheimnisvollen Worten, die mir, dem Lebendigen, entströmen, den umarmenden Kuss. Zitat Hildegard Ende. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an das, was Hildegard von Bingen zur Eucharistie uns überliefert hat. Es ist ein kleiner Teil nur. Sie möge uns helfen, das Geheimnis der Eucharistie, das uns geschenkt ist, das wir jeden Tag mitfeiern können, tiefer zu erfassen und zu ergründen. Es hat Christus unendlich viel gekostet und ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Vergelt's Gott, Frau Balling, für die tiefgreifenden, stärkenden Gedanken in Bezug auf die Schauungen der Heiligen Eucharistie von der Heiligen Hildegard von Bingen. Frau Balling, Sie haben uns ganz neue Aspekte, Dimensionen der sogenannten Geschichten, also mystische Gebetserfahrungen der heiligen Hildegard, aufgezeigt und einen lebendigen Zugang zur betenden Theologin vom Mittelalter ermöglicht. Es ist Ihnen gelungen, die Schauungen immer wieder mit der Bibel und kirchlichen Dokumenten zu verknüpfen. Und heute im zweiten Teil der zweiteiligen Beitragsreihe. Vergelt's Gott und ein großes Dankeschön für Ihre Zeit und die zwei gehaltvollen und biblisch fundierten Referate. Wir wünschen Ihnen von Herzen weiterhin viel Freude und Segen mit der heiligen Hildegard von Bingen und in ihrer Arbeit. Möge die heilige Hildegard von Bingen für ihre persönlichen Anliegen eine treue Fürsprecherin bei unserem Herrn sein. Vergelt's Gott, liebe Frau Balling.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zweiteilige Beitragsreihe mit Marion Balling über die Schauungen der heiligen Eucharistie von der heiligen Hildegard von Bingen. Es lohnt sich, die Sendungen und der Podcast nochmals anzuhören und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten zu teilen. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.